Ich habe auf dem Herzen gehabt, eigentlich ein Thema, was ich denke, uns alle irgendwie bewegt. Das ist das Thema Verantwortung. Und lass uns einfach mal hier aus dem 1. Timotheus einen kurzen Vers lesen. 1. Timotheus 3. Und wenn wir das lesen, dann werden wahrscheinlich fast alle von euch sagen, boah, betrifft mich ja nicht. 1. Timotheus 3, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht im Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die da draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Erstmal würdet ihr wahrscheinlich sagen, gut, okay, das ist so ein Abschnitt, der ist für Älteste. Ne? Und wenn man genau hinliest, dann ist es ein Text natürlich für Älteste, aber auch für solche, die es werden wollen. Und jetzt würden eine ganze Menge von euch sagen, boah, den Anspruch habe ich gar nicht. Das will ich ja gar nicht. Also, den Text kann ich streichen, abhaken, ne? Ist nicht für mich. Und was ich aber unheimlich wichtig finde, ist, warum sagt Gott uns durch Paulus hier dieses Wort? Warum sagt er, wenn er sagt, der Aufseher muss nun, und dann sagt er hier, zählt er diese ganzen Sachen auf, warum wird jetzt, was da aufgezählt wird, nicht aufgezählt, was er alles können muss, was er alles tun muss, sondern wie er sein soll. Und das hat was damit zu tun, die Aufgabe des Aufsehers, des Ältesten, überhaupt der Gemeindestruktur. Wenn jemand in der Gemeinde vorsteht, dann soll er ein Vorbild zuallererst sein. Das kann man auch im 1. Petrusbrief nachlesen. Lasst mal den Finger in der Seite hier und wir springen einmal schnell zum 1. Petrusbrief 5. Da steht, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Das Prinzip der Leitung ist eins, Vorbilder zu sein. Wenn ich aber Vorbilder habe in der Gemeinde, wozu sind Vorbilder da? Dafür, dass ich ihnen nacheifere. Das heißt also, wenn ihr selber für euch sagt, Ältester bin ich nicht, will ich auch gar nicht werden, werde ich auch nie in meinem Leben. Füße auf den Tisch. Nein, eben nicht. Dennoch habt ihr diese Vorbilder und dieses Vorbild, was Paulus uns hier beschreibt, wie das eigentlich Vorbild sein soll. Und wenn ihr Älteste habt, die nicht so sind, dann habt ihr zumindest geschrieben ein Vorbild hier, dem ihr nacheifern sollt, an dem ihr euch orientieren sollt. Und dieses Wort an die Ältesten ist letztendlich etwas, wo deutlich wird, der Charakter Jesu wird hier deutlich in dieser Beschreibung. Und wir alle sollen Jesus ähnlicher werden, sollen ihm nachfolgen. Insofern ist das hier nur sozusagen eine Hilfe in dieser ganzen Frage Älteste, dass man eben darauf gestoßen wird. Hier geht es darum, wie reif ist jemand in Christus? Wie weit ist er in seinem Wesen, in seinem Charakter, dem Wesen Jesu ähnlich geworden? Und dieser eine Punkt, den will ich eigentlich genau mit euch hier betrachten. In Vers 4 von Kapitel 3 im 1. Timotheus steht: Der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält, wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Dem eigenen Haus gut vorstehen. Das Wort vorstehen ist doch ein interessantes Wort. Was bedeutet das eigentlich? Was soll das eigentlich? Wir sind als Männer dazu berufen, dem eigenen Haus vorzustehen. Was ist das Haus? Das Haus ist zuallererst nicht das Gebäude. Du bist also nur in zweiter, dritter Hinsicht dazu berufen, dein Haus immer schön ordentlich zu halten. Na, praktisch, sagte der eine oder andere. Der eine oder andere wird aber auch denken, oh Mist, ich bastel doch so gerne an meinem Haus rum. Nein, mit dem Haus ist immer die Hausgemeinschaft gemeint. Die Familie, die in diesem Haus lebt, in der Wohnung auch. Man muss kein eigenes Haus haben, um seinem Haus vorzustehen. Damals war es aber auch so, dass da Diener dazu gehörten, Sklaven, alle, die zum Haus gehörten. Und diesem Haus sollen wir als Männer gut vorstehen. Nun kann es sein, dass du Familienvater bist. Na, hast eine Frau, hast vielleicht auch sogar Kinder. Dann ist deine Aufgabe, dieser Familie vorzustehen. Jetzt kann es sein, dass du vielleicht alleine lebst. Hast nur deine eigene kleine Wohnung? Bist du ganz alleine für dich? Was ist dann dein Haus? Hey, das bist du erstmal du selber. Du bist dann ein Stück weit dein eigenes kleines Haus. Und dem sollst du gut vorstehen. Hört sich erstmal komisch an. Aber damit fängt es immer an. Auch wir, die wir Familienväter sind, ich gehöre ja auch zu diesem Haus, dem ich vorstehen soll. Gut, dann gibt es aber auch noch weitere Aspekte. Das Haus ist hier eben nicht nur die eigene Familie, sondern hier wird es ja auch dann auf die Gemeinde gedeutet. Das heißt, du hast dein eigenes kleines Haus sozusagen, aber du hast auch das Haus Gemeinde, wo du Vorsteher sein sollst. Und da gibt es einige, die dazu berufen sind, Vorsteher zu sein. Aber ich sage euch, jeder von uns als Mann ist hier herausgefordert, in gewisser Weise im Haus Gottes Verantwortung zu übernehmen. Und eventuell ist es auch so, wenn du so dein Sein hier in der Gemeinde betrachtest, bei dem einen ist das mehr, bei dem anderen weniger, je nachdem, wie viel, wozu uns Gott berufen hat. Aber ein Stück weit ist jeder von uns hier berufen, in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Große oder kleine. Und in diesem Verantwortungsbereich sollst du gut vorstehen. Vorstehen, nochmal, das eine ist, dass es hauptsächlich um Menschen geht. Vorstehen tue ich nicht irgendwelchen Aufgaben oder irgendwelchen Dingen, sondern ich stehe Menschen vor. Das ist etwas, was uns oft schwerfällt oder dem einen oder anderen Mann schwerfällt. Wir sind oft so problemorientiert und so Dinge orientiert, auf Dinge fixiert. Oder auf Probleme, die gelöst werden müssen. Oder auf irgendwie, ja, Sachen, die man so im Griff kriegt oder so. Und wir uns fallen ganz schnell die Menschen aus dem Blickwinkel, die damit zu tun haben. Vorzustehen heißt, ich stehe vor Menschen. Vor jemanden zu stehen, kann ja ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Gestern beim Fußballspiel saßen wir alle so schön, ne, und haben dann geguckt runter auf das Spielfeld, ne. Und wenn es dann aufregend wurde, dann sind die vor mir gerne mal so aufgesprungen. Und dann stand der vor mir, dieser lange Kerl. Und ich konnte nichts mehr sehen. Das war doof. Also, wenn man vor jemandem steht, dann kann man ihm die Sicht versperren. Ja? Das ist nicht das Vorstehen, was hier gemeint ist. Ja, aber leider ist es manchmal so, dass wir, die wir vorstehen, die wir Älteste sind, auch in der Gemeinde, oder die wir Vorsteher sind in unserem eigenen Haus, dass wir uns breit hinstellen, ne? Und letztendlich nichts anderes tun, als den anderen die Sicht versperren. Das ist nicht Vorstehen im Sinne Gottes. Vorstehen, vor jemandem stehen, kann eine ganz andere Bedeutung haben, nämlich in dem Moment, wo Angriffe kommen, mich vor jemanden hinzustellen. Ja, ich habe mit meinen Kindern haben wir Winnetou gelesen, ne? Winnetou, ne? Und spannende Story, ne? Und dann ist ja diese Szene so ziemlich am Anfang, wo der junge Häuptlingssohn mit seinem Vater da ankommt und dann haben sie so einen weisen Lehrer, der von den Weißen gekommen ist, aber bei den Indianern sich einheimisch gefühlt hat und dort die Leute unterrichtet hat, sie auch ein Stück weit zum Christentum hingeführt hat, so ein Missionar im Grunde. Und dann diesen bösen Weißen, die da ihre Eisenbahn durchbauen wollen, da sind so ein paar böse Typen, die Säufer sind und auf die Indianer herabschauen. Ne? Und dann natürlich der gute Old Shatterhand, ne? dieser feine Typ, ne? Der alles kann, der, ne? Und das ist immer so krass. Aber egal, worauf ich hinaus will. Es gibt da diese Szene, wo so ein heftiger Streit da entbrennt und einer von diesen fiesen Weißen da irgendwie in seinem Rausch da irgendwie die Waffe zieht und auf diesen Häuptlingssohn schießen will. Und was passiert da in diesem Moment? Dieser weise Lehrer schmeißt sich vor Winnetou und kriegt die Kugel ab und stirbt. Ganz dramatisch. Ne? Er stellt sich vor Winnetou und kriegt den Schuss ab. Das ist Vorstehen. Ich stelle mich vor diejenigen, denen ich vorstehe. Ich halte meinen Kopf hin. Das ist das, was Vorstehen im Sinne Gottes heißt. In dem Sinne ist Jesus unser Vorsteher. Und das ist immer, in allem, was wir lehren über Leitung, über Verantwortung, ist immer eingebunden in dem, dass wir immer auf Jesus sehen. Weil Jesus derjenige ist, der vor uns steht. Jesus ist derjenige, der unser Leiter ist. Jesus ist unser Heiland, unser Retter, unser Christus, unser Lehrer, unser Meister. Er hat sich vor uns gestellt. Am Kreuz hat er sich für uns kreuzigen lassen, unsere Schuld auf sich genommen. Er hat sich vor uns gestellt und hat allen Zorn, alle negativen Folgen der Sünde, den Tod, den ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott, er hat das auf sich genommen, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Er hat sich vor uns gestellt, er ist unser Vorsteher. Und in dem Sinne sollen wir auch Vorsteher sein. In dem Bereich, wo wir hineingestellt worden sind. In unser Haus.
Wir sollen Vorsteher sein. Wir sollen achten, na, manchmal wird auch vom Wächteramt gesprochen, wir sollen wachsam sein auf das, was da so kommt. Kommt da irgendwo eine Kugel angeflogen? Ja, dann stelle ich mich davor. Und sie durchdringt mich nicht. Warum nicht? Weil Gott mir ja eine Waffenrüstung gegeben hat. Dadurch kann ich natürlich immer die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen durch den Schild des Glaubens. Ne? Aber na, ich stelle mich davor, wenn ich sehe, irgendwo kommen Angriffe, ich stelle mich davor. Wie kann das praktisch aussehen? Gibt Situationen als Familie, wo die Kinder in der Schule sind und die erleben irgendwelche Sachen, die echt schwer für sie zu verkraften sind. Und Situationen, was weiß ich, die Lehrer meinen irgendwie das gut und haben aber keine Ahnung und fangen an, in bestimmten Fächern irgendwie, was weiß ich, in Deutsch oder so, lesen sie irgendwelche Sachen oder im Religionsunterricht machen sie irgendwelche Sachen, okkulte Sachen, ja? Öffnung für das Reich des Bösen und sind nicht gewappnet und denken sich auch nichts bei und sagen, ja, das gibt's ja auch alles nicht, ist ja auch alles nur erfunden. Setzen sich gar nicht intensiv damit auseinander, es ist einfach nur spannend und so weiter, ne? Und unsere Kinder sind aber sensibilisiert dadurch, dass sie von uns gelernt haben, dass es eine Finsternis gibt. Und sie kommen damit nicht klar. So, jetzt ist es doch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja so viel auf der Arbeit zu tun, so wie ich, na, hast deinen Kopf voll mit allen möglichen anderen Krams. Alles, was Schule angeht, das macht ja deine Frau. Na? Aber ich sage dir, wenn da Not da ist, und du merkst, da fängt der Teufel an zu wirken und irgendwo dein Kind oder irgendwie anzugreifen. Du bist herausgefordert, die Verantwortung zu übernehmen, dich vor dein Kind zu stellen. Nicht deine Frau. Du sollst Vorsteher der Familie sein, des Hauses sein. Oder sei es, dass irgendwas anderes passiert. Du bist derjenige, der sich vor die Familie stellt. Und das ist oft etwas, ich weiß es nicht, wie es dir geht. Dem einen von euch mag das leicht fallen, natürlich sein. Aber ich glaube, vielen von uns geht es so wie mir. Wir scheuen das eher. Wir wollen das eigentlich nicht so sehr. Weil das Ärger bedeutet. Und du bist herausgefordert, dann irgendwie Rechenschaft. Und du musst kämpfen dann, ne? Und musst irgendwie dich in Wortgefechte hineingeben oder was auch immer da auf dich zukommt, ne? Das scheuen wir. Wir wollen das eigentlich nicht. Und dann sind wir immer dann auch ganz froh, wenn unsere Frauen vielleicht die Initiative ergreifen. Oder wir schieben das so indirekt ihr zu. So, ne, und sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, ich kenne jetzt, Telefonnummer habe ich jetzt gerade, kannst du das nicht machen? Ich habe jetzt gerade gar keine Zeit und geht nicht. Gott sagt, wir sind als Männer herausgefordert, Vorsteher der Familie zu sein, uns vor unsere Frauen und Kinder zu stellen. Wir sind, auch wenn wir alleine leben, herausgefordert, uns vor diejenigen zu stellen, die Gott uns anvertraut hat. Manchmal ist es vielleicht so, dass du alleine lebst und du hast um dich herum eine Nachbarschaft und du erlebst Dinge. Und da bist du auch herausgefordert zu sagen, hier, stell dich, übernimm auch Verantwortung. Guck nicht drüber hinweg. Und das vor die anderen stellen, ist nicht nur, na, das machen wir ja dann doch vielleicht, also wenn wir das dann machen wir das ja doch. Na, dann kämpfen wir ja auch mal. Und dann nehmen wir unsere Fäuste und hauen drauf. Na. Das ist aber auch nicht das sich vor die anderen stellen. Vor die anderen stellen ist auch vor allen Dingen etwas Geistliches. Du bist Vorsteher in einem geistlichen Sinne. Wie beschreibt Paulus das? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Gewalten und Mächte der Finsternis. Und was sagt er uns?
geistliche Waffenrüstung anziehen. Epheser 6 ist das. Und es heißt auch Gebet vor allen Dingen. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Familien unter Angriff stehen. Und dass es wichtig ist, dass wir für unsere Familien beten, dass wir uns geistlich in einem geistlichen Kampf, ne, wenn wir uns das schon bildlich vorstellen wollen, da kommt der Satan mit seinem gezückten Schwert, ne, und seine Dämonen und wollen uns niedermachen. Und wir müssen unser Schwert ziehen und sagen, stopp, hier geht's nicht weiter, hier kommt ihr nicht durch. Ich stelle mich geistlich vor meine Familie. Dieses Bild ist natürlich etwas, was sich dann materialisiert in Dingen, im Alltag. Manchmal in Krankheiten, wo unsere Familie von Krankheit belastet ist, wo die Kinder krank sind, wo die Frau krank ist. Manchmal in schlechter Laune. Da ist so ein Kind, was morgens schon aufsteht und die ganze Zeit und verpestet die ganze Atmosphäre in der Familie. Wie gehst du damit um? Stellst du dich, nimmst du das als das wahr, was es ist, nämlich ein Angriff der Finsternis auf deine Familie? Oder nimmst du das als persönlichen Angriff deines Kindes gegen deine Person? Wenn du das so nimmst, dann machst du diesen hier, Bombs. Ich bin stärker als du, halt die Fresse. Na, das sagst du natürlich nicht. Na, ich ja auch nicht. Aber ein Stück weit so ähnlich, ne, kann das schon laufen. Ja, oder du lässt hier die Hand fahren, ne? Flatsch. Und du kämpfst dann plötzlich einen Kampf, der zu dem du überhaupt nicht berufen bist. Du bist nicht Vorsteher, sondern du bist Tyrann. Haustyrann. Du bist nicht Vorsteher der Familie, sondern du bist Haustyrann. Du setzt deine Macht mit Gewalt durch. Du hast hier das Sagen und du lässt dir hier nicht dazwischenfunken. Ganz anders. Paulus sagt, betet alle Zeit. Kämpft geistlich. Du bist herausgefordert zu beten in solchen Situationen, wenn du merkst, hier läuft was ab, was nicht richtig ist. Und du bist herausgefordert, geistlich zu kämpfen, indem du das Wort Gottes verwendest, indem du lehrst und leitest, ermahnst, geistlich ermahnst. Vielleicht auch mal, natürlich auch eine Konsequenz durchsetzt, aber geistlich, nicht fleischlich, nicht aus deinem Zorn heraus. Und damit das wirklich so ist, musst du ein geistliches Leben führen. Du musst dich hineinbegeben in die Ordnung Gottes. Und das wollen wir einfach mal gucken in 1. Korinther 11. Diese geistliche Ordnung ist unheimlich wichtig, damit wir das wirklich sein können, damit wir wirklich Vorsteher unseres Hauses sein können, der Menschen, die uns Gott anvertraut hat. Wenn ich das mal so formuliere, damit alle angesprochen sind. Na? Nicht nur meine Familie, auch die Geschwister in der Gemeinde, wo ich erkenne, ja, hier sind junge Geschwister, für die ich Verantwortung trage. Da hat Gott mich hineingestellt, in Beziehungen hinein. Na? Gott hat mir diese jungen Geschwister an die Seite gegeben, mit denen ich zusammen arbeite hier zum Beispiel, in einem bestimmten Dienst oder so. Na? Gott hat mir sie mit aufs Herz gelegt, dass ich ihnen vorstehe, dass ich mich vor sie stelle, dass ich geistlich sie schütze. Da sagt Paulus in Kapitel 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann des Christus, Haupt aber Gott. Wir sind als Männer eingebunden in verschiedene Verhältnisse. Das eine Verhältnis ist, dass wir Vorsteher unseres Hauses sein sollen. Dass wir Haupt unserer Frau sein sollen. Uns wird aber auch gesagt,
du hast auch ein Haupt. Du bist auch eingebunden. Du hast jemanden, der dein Haupt ist. So, und was heißt das? Da ist einer, der sich vor mich stellt. Davon habe ich schon gesprochen. Das ist Jesus. Er hat sich vor mich gestellt. Aber er stellt sich auch fortwährend vor mich. Er betet für mich. Er steht mir bei in der Not. Er lässt mich nicht im Stich. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Weder Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, Krankheit, Tod, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Er ist dein Vorsteher, dein Haupt. Das ist so befreiend für mich. Ich darf ein Kind im Haus meines Gottes sein. Ich, der ich immer vorne stehen soll, der unter der Last der Verantwortung auch manchmal da nicht mit umgehen kann, da weglaufen will vor. Sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde. Wie soll ich da bestehen können? Ich kann es nicht tragen. Und dann sagt Gott zu mir, komm her, mein Kind. Ich stelle mich vor dich. Ich bin dein Vorsteher. Ich bin dein Haupt. Ich bin derjenige. Du kannst dich auf meinen Schoß setzen und einfach mal nur Kind sein. Deine Sorgen, deine Nöte, deine Lasten einfach bei mir abladen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir entweder weglaufen vor dieser Aufgabe oder wir werden daran zerbrechen. Es gibt so manche Leute, die so drauf sind, so verantwortungsgeil, ne, die richtig vorangehen. Die haben das irgendwie so drin, ne, dass sie sagen, okay, wenn es keiner macht, dann mache ich es. Und dann machen sie Sachen, ne, und stehen vor und machen und tun und machen und tun und sagen, da ist keiner, der mir hilft. Da ist keiner, der mich mitträgt. Keiner, der auch mitmacht. Wir hängen alle durch. Ich bin unersetzlich. Wenn ich hier weg bin, dann bricht hier alles zusammen. Solche Typen gibt es ja, ne? Kennt ihr vielleicht den einen oder anderen. Vielleicht spricht es auch zu deinem Herzen. Und da wirst du bitter. Wenn du so denkst, wenn du so lebst, wirst du bitter. Und du gehst kaputt. Du kriegst einen Burnout. Oder du wirst ganz hart. Und du bist eben nicht mehr dein Vorsteher, sondern dann wirst du zum Tyrann. Ja, du wirst zum Tyrann. Nein, du brauchst deinen Vorsteher, du brauchst denjenigen, du musst wissen, du trägst nicht die Verantwortung, er trägt sie. Du musst immer wieder hingehen und die ganze Last auch abgeben. Du musst immer wieder dir sagen, nein, auf mich kommt es nicht an, ich habe einen, der vorangeht. Er tut es, er macht es, ich brauche es nicht zu tun. Und aus diesem, dass du geführt und geleitet wirst durch dein Haupt. Und das ist ja das Zweite. Das Vorstehen ist ja nicht nur, dass ich mich vorstelle vor diejenigen, die mir anvertraut sind, sondern dass ich vorangehe, ihnen vorangehe. Dass ich Dinge in Bewegung setze. Ich bin Vorbild. Ich bin nicht der Antreiber, der hinter denen steht und die Peitsche schwingt. Ja, so sind doch oft Leute in der Welt. Na, das sind die Tyrannen. Die stellen sich hinter ihre Untergebenen und nehmen die Peitsche in der Hand und peitschen sie voran. Die Könige, die ihre Soldaten in den Krieg geschickt haben. Na, gesagt haben, los, jetzt rein da in den Krieg. Na, und die alle so. Und der König, los, die Nächsten, weiter, los. Na? Und wenn ihr nicht geht, dann werdet ihr vors Kriegsgericht, weil dann seid ihr ja, na, seid ihr Leute, die nicht irgendwie, na, Deserteure, na, die kommt ihr vors Kriegsgericht, werdet ihr erschossen. Los! Na, und du musst in den Krieg ziehen und der Kerl, der steht da nur und, na, hält die Waffe in der Hand. Wenn du jetzt nicht da reingehst und schießt, dann schieße ich die von hinten. Sind wir solche Vorsteher? Nein, Vorsteher im Sinne Gottes ist, wenn du vorangehst. Na, Jesus sagt, folgt mir nach. Er ist uns vorangegangen. dieses Vorangehen. Und das brauchst du auch, wenn du nämlich ein Vorangeher sein sollst. Und du bist es natürlicherweise. Na, du gehst voran, du gehst voran. Wenn du aber nicht Jesus nachfolgst, dann gehst du in irgendeine blöde Wildnis hinein und endest irgendwo in der Walachei und kommst nicht ans Ziel. Gott ist uns vorangegangen. Jesus geht uns voran. Wenn du als Vorsteher, als jemand, der Verantwortung übernimmt und Verantwortung trägt, nicht dem nachfolgst, der dein Vorbild ist, dann führst du alle die, die hinter dir herlaufen, in die Irre. Was für eine Verantwortung. Ich habe Menschen, die mir nachfolgen. Ich soll sie nicht in die Irre führen. Wie kann ich dieser Last der Verantwortung irgendwie, wie kann ich das tragen? Nur indem, dass ich weiß, ich habe einen Hirten, der vor mir hergeht und mir den Weg zeigt. Und dafür brauche ich Zeit. Leute, da müssen wir uns Zeit für nehmen. Genauso wie wir uns Zeit nehmen müssen, uns dieser Aufgabe zu widmen, in unserem Haus gut vorzustehen, müssen wir uns Zeit nehmen mit unserem Vorsteher. Dass wir heranwachsen zu Männern, die wahre, gute Vorsteher sind. Für unser Haus und für die Menschen, die uns anvertraut sind. Das braucht der Leib Christi. Jesus braucht solche, die ihm nachfolgen in dieser Art und Weise. Er will alle Männer dazu führen, dass sie solche Nachfolger werden. Und das ist ein Wachstum, das geht nicht von heute auf morgen. Aber das, was ich ganz ermutigend nehme aus Mittwoch, wir haben Mittwoch das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat gelesen. Gott schenkt dieses Wachstum und es ist ein Wachstum. Es kommt nach und nach, es ist nicht von heute auf morgen. Wenn dir jetzt Dinge bewusst werden und du vielleicht auch ein Stück weit weißt, ja, das geht mich an, sei nicht verzweifelt darüber, dass es nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte im Moment in deinem Leben. Öffne dich aber einfach für das Wort Gottes, dass es in dir Raum gewinnt, sodass du dahin wachsen kannst. Also es ist unheimlich wichtig, dass wir die Verantwortung sehen, in der wir stehen als Männer, aber auch, dass wir eingebunden sind in dieses Verantwortungsverhältnis. So, und lass uns jetzt doch mal zum Schluss nochmal ein Gleichnis lesen. Matthäus 25. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Gott hat Jesus in diese Welt gesandt als Hirten und Jesus ist gestorben für seine Herde, für uns. Und er ist auferstanden und aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes. Er ist hier durch seinen Heiligen Geist und dennoch ist es auch ein Stück weit die Situation, die hier im Gleichnis beschrieben wird, nämlich er ist leibhaftig nicht da. Und er hat uns Verantwortung übergeben, dir und mir, im großen oder im kleinen Bereich. Menschen sind da, seine Habe sind seine Menschen, denen wir vorstehen, für die wir Verantwortung tragen. Seine Menschen, die er geschaffen hat, Frauen, Kinder, Menschen, die uns anvertraut sind, junge Brüder. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Gott kennt dich doch. Er übergibt dir nicht zu viel. Es gibt manche Menschen, die, wie gesagt, Verantwortung an sich reißen und dann plötzlich viel zu viel haben und nicht mehr klarkommen. Gott gibt dir aber nur so viel, wie du tragen kannst. Er sieht dich und weiß, okay, dem kann ich ein bisschen mehr geben, dem kann ich nicht so viel geben. Aber er gibt jedem hier, jedem seiner Knechte einen Teil. Hätte ja auch sagen können, okay, dieser Kerl, der ist der Beste von allen, dem gebe ich alles. Nein, er gibt jedem hier ein Stück Verantwortung. Und das ist wichtig zu sehen, ne? Auch in der Gemeinde. Wir stehen hier als Ältester mit viel Verantwortung. Aber jeder von euch hat hier ein Stück Mitverantwortung in der Gemeinde mitzutragen. Der eine vielleicht nur ein Talent, der andere zwei, der andere fünf. Jeder hat ein Stück Verantwortung übergeben bekommen. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. So auch der, die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nehmt das doch mal nicht als was Materielles, sondern als Menschen. Da sind mir fünf Menschen anvertraut. Ich gehe hin und handle mit ihnen. Ich lebe die Verantwortung aus. Ich lebe mit ihnen. Ich nehme die Verantwortung an und sage, ja, Herr, das, was du mir gegeben hast, ich will das ausleben. Ich stelle mich vor diese fünf. Ich gehe ihnen voran, diesen fünf. Und was passiert? Diese fünf wachsen, reifen heran in Christus und gewinnen noch andere fünf hinzu. Das ist doch eine krasse Verheißung. Auch der die zwei nur hatte, auch nimmt die Verantwortung an. Ich habe zwei Menschen, für die ich verantwortlich bin. Ich übernehme diese Verantwortung, ich gehe voran, ich stelle mich vor sie. Und er gewinnt zwei hinzu. Was macht der eins hatte? Er vergräbt diesen einen Menschen. Was heißt das? Er tut Erde drüber und geht weg. Lebendig begraben. Dieser Mensch ist für mich gestorben. Darum kümmere ich mich nicht. Ich verstecke es. Und am Ende des Gleichnisses wird man sehen, warum. Warum er das tut. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte, und brachte andere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben? Siehe, da sind noch andere fünf Talente, die habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Hier nochmal das, was Paulus gesagt hat. Ne? Wenn du in deinem eigenen Haus treu bist, dann übergibt dir Gott noch mehr Verantwortung. Ja, dann gewinnst du Menschen hinzu, die dir nachfolgen. Es trat aber auch herbei, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hin, nein, in die Freude deines Herrn. Und das ist immer wieder wichtig zu betonen, der fünf hatte und fünf dazu gewonnen hat, bekommt ein wunderbares Lob von seinem Herrn und neue Verantwortung. Der nur zwei empfangen hatte und zwei dazu gewonnen hat, ist doch viel weniger. Er bekommt genau dasselbe Lob. Gott achtet nicht darauf, ob du viel Verantwortung hast oder wenig. Es kommt ihm nur darauf an, ob du treu bist. Das ist ihm wichtig. Du musst nicht jemand Großes sein. Du kannst auch jemand ganz Kleines sein. Und Gott achtet dich genauso viel wert, wenn du treu bist, als wenn du so ein großer Kerl irgendwo bist und alle auf dich gucken. Das ist egal. Du sollst treu sein. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Das Starke ist, hier einfach mal genau hinzulesen. Die anderen beiden Knechte haben gesagt, na, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Diese Jungs hier haben sich mit der Verantwortung, in die Gott sie hineingestellt hat, identifiziert. Sie haben gesagt, sie haben Ja dazu gesagt. Sie haben gesagt, sind deine Leute hier. Und ich will in deinem Namen mit diesen Leuten hier arbeiten, mit denen, die du mir anvertraut hast. Ich möchte ihnen vorstehen und vorangehen. Und ich habe die dazu gewonnen, Herr. Und hier gebe ich sie dir, weil sie dir ja gehören. Aber ich habe sie dazu gewonnen. Die sind involviert in das Ganze. Dieser eine hier, der nur 1 Empfang hat, der sagt ganz deutlich, na, ich habe das vergraben und jetzt ist es wie hier, na, und hier hast du das Deine. Bloß schnell wieder loswerden. Er hat es gleich, als er es empfangen hat, schnell loswerden wollen, schön vergraben. Und als der Herr dann wiederkommt und es seine fordert, sagt er, hier, hast du das Deine. Ich will nichts damit zu tun haben. Das ist seine Stimmung, seine Haltung. Ich habe nichts mit dir zu tun auch, sagt der Gott damit. Das ist es nämlich. Gott hat gesagt, wer eins dieser Kleinen aufnimmt, der nimmt mich auf. Gott ist in denen, die dir anvertraut sind. Jesus ist in ihnen. Wenn du dich um die kümmerst, die dir anvertraut sind, dann kümmerst du dich um Jesus. Wenn du dich nicht drum kümmerst, dann kümmerst du dich nicht um Jesus. Du achtest ihn nicht. Du verachtest ihn. Und dann gibst du die, die dir anvertraut sind, Gott zurück und sagst, hier, nimm das Deine. Ich habe damit nichts zu tun. Es war immer deins und ist immer deins geblieben und hat nie was mit mir zu tun gehabt. Die anderen haben sich hineinnehmen lassen in die Aufgabe Jesu. Jesus hat in ihnen gelebt. Jesus ist in ihnen gewesen, derjenige, der vorangegangen ist. Und so konnten sie sich damit voll identifizieren, haben kein Problem, das zurückzugeben, haben keinen Besitzanspruch darauf. Sie haben das dazu gewonnen, sagen sie, und sie geben es ihm gern wieder. Obwohl sie gearbeitet haben, ne, und sie diese 5 dazu oder 2 dazu gewonnen haben, haben sie überhaupt kein Problem, ihm das weiterzugeben, weil sie sich eingebunden wissen in dem Ganzen, weil sie sich identifiziert haben mit ihrem Herrn. Und der eine hier hat es nicht getan. Und das Interessante ist auch, wie er seinen Herrn beschreibt. Er sagt, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Von wegen. Er kannte seinen Herrn nicht. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Das hat er mal gehört, ja. Aber er hat es nicht verstanden. Ich fürchtete mich. Er hatte Angst vor ihm. Na, mochte nicht. Na, hatte nur Angst davor, na, dieser Verantwortung nicht gerecht zu werden. Du brauchst keine Angst vor Gott zu haben und vor der Verantwortung, die er dir gibt, weil er dir vorangeht, weil er letztendlich die Last der Verantwortung trägt, weil er erntet, wo er nicht gesät hat, weil er Dinge in Bewegung setzt, die du dir nicht vorstellen kannst. Du kannst ihm vertrauen. Und das tut dieser Knecht nicht. Er vertraut seinem Herrn nicht. Er vertraut Gott nicht. Und weil er nicht vertraut, hat er Angst. Beziehungsweise er hat Angst, weil er nicht vertraut. Beides stimmt. Und aus Angst können wir nicht die Verantwortung übernehmen. Wir können nicht vorangehen. Wenn wir Angst haben, dann verstecken wir uns, wenn Gefahr an Lauf ist und stellen uns nicht vor denjenigen, der uns anvertraut ist. Wenn wir Angst haben, dann gehen wir nicht voran, sondern da schicken wir die anderen vorweg. Wir dürfen Gott vertrauen. Dieser Kerl hat Angst, weil er nicht vertraut. Weil er seinem Herrn nicht vertraut. Und deswegen kommt nichts raus aus seinem Leben. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihn nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Und von dem, aber der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Diesem Kerl kann der Herr keine weitere Verantwortung übergeben. Kann er nicht. Ihm wird alle Verantwortung entzogen. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wie man diesen Vers deutet, das kann man unterschiedlich deuten. Ich würde es hier in diesem Zusammenhang darauf deuten. Auf ein typisches Burnout. Du hast so geackert und deine Talente gehabt und hast dich so reingekniet, aber du hast letztendlich bist nicht Vorsteher gewesen, hast nicht im Vertrauen auf Gott deinen Dienst getan, sondern hast als Herrscher geherrscht oder hast die Verantwortung ganz weggeschoben. Und irgendwann kommt es über dich und es ist der Zahltag, der Gerichtstag, wo du merkst, ich habe versagt. Ich konnte das alles nicht. Ich bin gepeinigt von dieser Angst. Und letztendlich, ja, wird dir alle Verantwortung weggerissen und du sitzt da, zähneknirschen, heulen und zähneknirschen ist da. Ich glaube, dass wir alle immer wieder auch versagen. Und der endgültige Zahltag ist ja erst dann, wenn wir vor unserem Richter stehen, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt. Deswegen, solange das noch nicht der Fall ist, ist immer noch Gnadenzeit. Wir können umkehren, wenn wir merken, wir leben unsere Verantwortung nicht aus. Wir sind nicht das, was wir eigentlich sein sollten, als Vorsteher unseres Hauses, der Menschen, die uns anvertraut sind, dürfen wir umkehren. Und wir dürfen vor allen Dingen umkehren in unserer Beziehung zu Jesus, wo wir ihm nicht genügend vertrauen, wo wir in Angst vor ihm leben, wo wir uns keine Zeit nehmen, auf seinen Schoß zu kommen und alle Last bei ihm abzuladen. Denn das ist der Ursprung, das ist der Anfangspunkt, wo wir überhaupt in unsere Verantwortung hineinwachsen können, dass wir von ihm geleitet sind. Und das musst du eigentlich anfangen, wenn du alleine bist als Mann, als junger Mann, wenn du in deiner Wohnung alleine lebst, darin zu leben, dass Gott dein Hirte ist, dass Jesus dein guter Hirte ist, der dir vorangeht, dass du lernst, verantwortlich zu werden, sodass er dir dann anfängt, Talente zu übergeben, die du dann treu verwaltest für ihn, um die du dich sorgst, um die du dich kümmerst, denen du vorstehst. Jesus, ich bringe dir mein Versagen so vielfältig, Jesus, ist es. Ich schiebe Verantwortung von mir. Ich stelle mich nicht vor meine Familie oder vor die Geschwister, sondern ich lasse sie vorstehen, vorgehen. Jesus, vergib du mir und reinige du mich. Und es liegt daran, dass ich dich zu wenig suche, dass ich zu wenig dich leiten lasse in meinem Leben, dass ich dir nicht konsequent nachfolge, Jesus. Ich bitte dich, dass du mich reinigst, dass du mir vergibst, mich erneuerst und dass du Gnade schenkst, dass ich erneuert werde.